Die Weggefährten sind offen. Momentan hast du die Möglichkeit, zu den Weggefährten dazuzukommen. Das ist unser Mitgliederbereich, den es seit fast 7 Jahren gibt. Wir begleiten dich in die friedvolle Elternschaft. Es ist der größte Mitgliederbereich für friedvolle Elternschaft im deutschsprachigen Raum. Er hat momentan über 1000 Mitglieder. Wir begleiten dich mit jeder Woche Input, mit 12-Monats-Themen, von denen wir wissen, dass das die Kernthemen sind, mit ExpertInnen und vor allem mit einer moderierten Community, die dich wirklich versteht, die dich wirklich unterstützt, auch wenn und weil du unperfekt bist. Wenn du Bock hast, mit dazuzukommen, kannst du uns 7 Tage komplett kostenlos kennenlernen. Du findest uns unter derkompass.org/Weggefährtin. derkompass.org/Weggefährtin. Kannst komplett kostenlos dazukommen und dich einfach erstmal umschauen. Neben all dem, was ich gerade gesagt habe, der Community, den Monatsthemen, bekommst du auch Zugang zu psychologischer Beratung, zu Kursen, zu Workshops, zu vielem, vielem mehr, was wir für die Community veranstalten. Es lohnt sich absolut. Lern uns 7 Tage kostenlos kennen. Und keine Panik, wir sagen dir vor Ablauf der 7 Tage Bescheid, fragen dich, ob du bei uns bleiben willst. Und wenn du keinen Bock hast, dann gehst du wieder. Schließlich soll es für uns alle passen. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns bei den Weggefährten.
Du blöde Kackmama!
Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett. Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann.
Hallihallo. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann du mich gerade hörst. Hi. Ich bin mal heute. Normalerweise sprechen wir hier sehr viel über Theorie. Ich bin Theoretikerin, ich bin Kulturwissenschaftlerin, ich bin Soziologin. Du weißt das, wenn du schon ein paar andere Folgen gehört hast. Ich spreche über friedvolle Elternschaft aus einer theoretischen Perspektive, aber heute habe ich die Schnauze voll, weil ich weiß eben auch und ich erinnere mich selbst, als ich kleine Kinder hatte und diese ganze friedvolle Elternschaft und die Abkehr von Erziehung verstehen wollte, wie schwierig ich das fand, das alles von so einer großen, verwaschenen, ja, irgendwie den Kindern mehr Würde geben, Ebene her anzugehen, weil mein Kind saß halt brüllend auf dem Boden. Mein Kind wollte sich halt nicht anziehen. Was macht denn in dieser Situation? Und deswegen werde ich dir heute ein paar ganz konkrete Leitsätze mitgeben, die mich persönlich durch die letzten fast 15 Jahre Elternschaft getragen haben. Das, woran ich mich immer wieder festhalte, einfache Leitsätze, die mich halten, tragen, immer wieder aufs Wesentliche zurückfokussieren und die mir helfen, diese ganzen komplexen Ideen und widersprüchlichen Gedanken und Heilungsreise und was weiß ich was alles konkret runterzubrechen auf etwas, womit ich dann auch in dem Moment wirklich was anfangen kann. Also, und das sind meine. Ja, ich bin seit 15 Jahren Mutter, ich bin Mama von 3 Kindern, seit 8 Jahren bin ich beim Kompass unterwegs und begleite Eltern und spreche über friedvolle Elternschaft. Aber das sind meine persönlichen, die mir am meisten geholfen haben. Wenn du jetzt sagst, warte mal, ich habe noch ein paar Leitsätze, die mir total geholfen haben, dann schreib mir doch mal, weiß nicht, zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube unter diesem Video. Da würde ich mich total freuen. Auf YouTube bin ich unter der Kompass zu finden, auf Instagram unter der Kompass. Das erste ist, das Kind tut es nicht gegen dich, es tut es für sich. Oder andersrum, mein Kind tut es für sich, nicht gegen dich. Dieses Prinzip, also wir alle handeln aus dem Versuch heraus, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, kommt aus der humanistischen Psychologie. Das ist ein relativ altes Prinzip und ist etwas, was uns immer wieder fokussieren kann, wenn wir mit kindlichem Verhalten überfordert sind oder wenn kindliches Verhalten uns so richtig auf die Nerven geht. Der Blickwinkel dahinter ist der des Humanismus. Das ist der davon ausgeht, dass alle menschliche Handlung zur Erfüllung von Bedürfnissen da ist. Also, dass alle menschliche Handlung sich auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse bezieht und diese Bedürfnisse mehr erfüllen möchte. Das heißt, wenn wir mit kindlichen Fallen zu tun haben. Teenager, die irgendwie die Türen knallen, keinen Bock mehr haben, mit uns zu reden. Kleinkinder, die irgendwie plötzlich wütend auf dem Boden sitzen, wir haben absolut keine Ahnung, was los ist, kann diese Unterstellung total helfen. Mein Kind tut etwas für sich, nicht gegen mich. Und dann wäre der nächste neugierige Schritt zu fragen, okay, aber was macht dein Kind da für sich so? Was könnte das dem Kind bringen, dieses Verhalten zu zeigen? Das Schöne daran ist, dass wir eben rausgehen aus dieser Kampfrichtung, aus diesem, oh, mein Kind macht nicht mit, das muss jetzt aber auch mal kooperieren, das muss auch mal brav sein, das muss sich auch mal zusammenreißen, sondern reingehen in dieses, okay, was tut das Kind da für sich? Um welches Bedürfnis geht es denn da? Das ist der Kern von Bedürfnisorientierung, ist, dass wir entdeckt haben, hey, Kinder sind Menschen, Überraschung, Kinder sind Menschen, haben ein Bedürfnis und versuchen sich diese Bedürfnisse zu erfüllen. Sie sind dabei halt hochabhängig von Erwachsenen, die diese Bedürfnisse erfüllen. Aber das ist die Grundidee, ja, dass Kinder Bedürfnisse haben und dass das Verhalten eine Beschreibung des Verhältnisses vom Kind zu seinen Bedürfnissen ist, ob die gerade gut erfüllt sind oder nicht gut erfüllt sind. Das heißt, unser Blick auf das Verhalten geht völlig weg von funktioniert das, wie benimmt sich das Kind, ist das frech, ist das nicht frech, sondern geht total hin zu diesem, okay, was macht das Kind da gerade für sich? Was könnte das dem Kind für sich bringen? Also, mein Leitsatz Nummer 1. Das Kind tut etwas für sich, nicht gegen mich. Oder andersrum, das Kind tut nichts gegen mich, es tut etwas für sich. Mein zweiter Leitsatz, der mich gehalten und gehalten und gehalten hat, vor allem in den ersten Jahren, als ich vor 14 Jahren das erste Mal von der Unerzogenbewegung gehört habe, das erste Mal von der Abkehr von Erziehung gehört habe, hat mich das besonders bewegt. Aber ich wusste einfach gar nicht, wie man das umsetzt. Und was mir die ganze Zeit geholfen hat in meinem Alltag, war der Leitsatz Nummer 2, Haltung vor Handlung. Weil was ich gemacht habe und was ich bei den meisten Eltern sehe, die wir begleiten, auch in unserer Community, bei den Weggefährten, in unseren Kursen, was wir normalerweise machen, ist, dass wir reingehen in die Situation und sagen, okay, wie muss ich jetzt handeln? Wie löst man das friedvoll, wenn das Kind seine Zähne nicht putzen will? Wie macht man das? Wie kriegt man das Kind dazu, seine Schuhe anzuziehen? Wie löst man das bedürfnisorientiert, wenn das eine Kind eine Sache nicht mehr essen will, aber das andere Kind nur noch diese Sache mag? Die Idee ist oft eine Handlungsebene-Idee. Also das, was ist die richtige Handlung, die mich bedürfnisorientiert macht? Das ist auch der Grund, warum wir gerade sehr viel Abkehr von Bedürfnisorientierung öffentlich sehen, weil Leute sagen, ich kann die Handlungen, die ich mit Bedürfnisorientierung verknüpfe, nicht erfüllen. Und das bricht mir ins Herz, weil es geht um eine Haltung, nicht um die dahinterliegende Handlung. Wisst ihr, wie viele Eltern ihren Kindern tolle Wollhöschen anziehen, sie in die Privatschule schicken, den ganzen Tag lang lieb und brav und süß mit ihnen sprechen und beschissene Beziehungen zu ihren Kindern haben? Ey, lass uns doch mal Tacheles reden. Wisst ihr, wie viel Gewalt hinter all diesem Gekuschel und Geknuddel stattfinden kann? Nee, absoluter Schwachsinn. Haltung vor Handlung. Und das finde ich auch deswegen entlastend. Und das finde ich übrigens immer noch ein Grundsatz, den ich mir mitgebe im Umgang mit meinen Kindern heute, obwohl ich inzwischen dafür routinierter bin. Aber es hilft mir immer noch, mich daran zu erinnern, es geht letzten Endes nicht darum, dass ich irgendwie die perfekte Lösung finde oder die richtige Handlung oder die tolle Idee habe. Sondern es geht darum, dass ich in meiner Haltung klar bin. Sehe ich mein Kind als ganzen Menschen? Nehme ich ihn oder sie ernst? Bin ich offen? Bin ich ruhig? Bin ich klar in dem, was ich fühle, was ich brauche? Und habe ich mitbekommen, was mein Kind fühlt und was mein Kind braucht? Ja? Okay, cool. Dann darf die Handlung sehr perfekt sein. Dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn ich keine Lösung finde. Dann ist es auch total okay, heulen neben meinem Kind zu sitzen und sagen, fuck, ich weiß es doch gerade auch nicht. Weil Haltung vor Handlung. Diese Handlungsbesessenheit macht mich völlig wahnsinnig in diesem Bereich. Unsere Haltung ist entscheidend. Und deine Haltung ist vor allem etwas, was nicht so einfach zu adaptieren ist und wo wir uns ehrlich anfangen müssen zu hinterfragen. Nächster Satz, der fiel mir ein, als ich darüber reflektiert habe, welche Leitsätze mir persönlich geholfen haben. Ganz am Anfang, vielleicht stehst du gerade ganz am Anfang. Du stehst gerade ganz am Anfang deiner Reise und fragst dich so, wie kann ich friedvollere Elternschaft leben oder wie kann das für mich eigentlich aussehen? Und was ganz typisch ist und was mir auf jeden Fall auch so ging, ist, dass man so überwältigt sein kann und sagt so, hä, wo fange ich denn an? Oh Gott, und ich mache das irgendwie alles anders und ich will das so nicht mehr machen. Wichtig ist, dass du nicht zu schnell machst, nicht zu schnell zu viel änderst in eurem Familienleben, weil es einfach zu überwältigend wird für euch alle und auch nicht nachhaltig ist. Und ein Leitsatz kann dir helfen. Der ist nämlich, wenn immer du in einem Konflikt bist, Kind will A, du willst B, dass du dich fragst, warum nicht? Und zwar nicht als rhetorische Frage, sondern als echte Frage. Warum will ich das nicht? Warum? Worum geht's mir da? Was ist da gerade wichtig für mich? Das kann für den Anfang wahnsinnig wichtig sein, um diese Haltung anzufangen zu hinterfragen. Mache ich das nur, weil das Kind ein Kind ist? Mache ich das nur, weil der Nachbar gerade guckt? Mache ich das, weil ich Ideen habe, die von außen auf mich einprasseln? Oder habe ich hier wirklich gerade richtig gute Gründe? Und wenn ich richtig gute Gründe habe, reicht das, um meine Macht in diesem Moment zu nutzen? Und die Antwort darf ja sein. Das ist keine rhetorische Frage. Das ist eine echte Frage. Es kann sein, dass du gerade etwas nicht willst. Aber das ist es ein guter Ort, anzufangen zu fragen, warum sage ich nein? An welcher Stelle? Und warum eigentlich nicht? Also was könnte noch dahinter stehen? Das Erste, was das macht, ist, hält dich flexibel im Kopf. Es gibt dir einfach diese neue Perspektive von, okay, ich bin nicht automatisch, nur weil ich erwachsen bin, habe ich recht und alles ist richtig und ich weiß immer Bescheid und wenn ich Nein sage, dann ist auch mal Schluss und es fängt an, dich flexibel zu machen an deinem Kopf. Es fängt an zu hinterfragen. Und das Zweite, was es macht, ist, dass es dich davor bewahrt, eure Beziehung zu sehr zu belasten, mit zu viel Machtgebrauch. Ja, wenn du Nein sagst wegen jedem Scheiß, so ging es definitiv mir, als mein Sohn ganz klein war und ich anfing zu beobachten, wie ich mit ihm umgehe. Und da habe ich so festgestellt, so, ich sag ständig zu ihm Nein, ich sag ständig Nein. Er hat irgendwo hingegriffen, Nein, er hat irgendwas gefragt, Nein. Also bei mir war es richtig krass, vielleicht ist es ja bei dir nicht so. Aber es hilft dich zu fragen, so wie viel belaste ich unsere, also wie stark belaste ich unsere Beziehung zu ihnen mit Neins. Und ist es nötig? Und wenn es nicht nötig ist, wie kann es denn anders aussehen? Was wären denn noch Möglichkeiten? Das ist eine wunderschöne Einstiegsfrage. Warum nicht? Ein schöner Leitsatz im Umgang mit Kindern. Und der letzte ist einer, den ich in den letzten Jahren entwickelt habe, und der bezieht sich auf Fehler. Es gibt eine große Angst von Eltern, Fehler zu machen mit ihren Kindern. Viele Eltern sind genau deswegen in der friedvollen Elternschaft unterwegs und wollen das alles richtig machen und hören diesen Podcast, weil sie keinen Fehler machen wollen, weil sie es richtig machen wollen. Die schlechte Nachricht ist, das wird nichts. Und die gute Nachricht ist, das macht nichts. Du wirst weiter Fehler machen, Punkt. Hundertprozentig. Du wirst deinem Kind wehtun, du wirst Sachen versauen, du wirst in 10 Jahren zurückschauen und sagen, shit, was habe ich denn da los gemacht? 100% garantiere ich dir jetzt, lass den Anspruch los. Aber das macht nichts. Für eure Beziehungsqualität ist das gar nicht entscheidend. Und dieser letzte Leitsatz umarmt das vollständig. Und das ist ein Leitsatz, den ich in den letzten Jahren adaptiert habe, den ich auch immer mal wieder in den Weggefährten sage und der mich selber auch immer wieder trägt, ist, was ist der schönste Fehler, den ich jetzt machen kann? Wenn ich viele Möglichkeiten habe und die haben alle ihre Ecken und Kanten und nichts davon ist irgendwie so richtig passend, so wie es normalerweise im Leben ist. Ja, also Kind will irgendwie was, aber mir geht's eigentlich nicht so gut und ich möchte auf meine Grenzen achten, aber da gibt es dann noch irgendwelche anderen dritten Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Oft gibt es keine guten Lösungen oder perfekten Ideen oder ich bin vielleicht zu müde, zu erschöpft oder keiner hat irgendwie Bock. Und um da hinwegzurücken, finde ich es hilfreich, sich zu fragen, welche Fehler will ich hier machen? Also was ist die Form von Fehler, die Art von Fehler, mit der ich leben kann hinterher? Was ist der schönste Fehler, den ich machen kann? Weil ich werde hinterher ein Großteil meiner Entscheidungen mit einem Fehler sein. Rein statistisch, überleg mal, du hast ja mindestens eine 50-50 Chance. Wenn du eine Entscheidung vor dir hast, ist die Natur der Sache, dass du nicht weißt, was dabei rauskommst und dass du mindestens 2 unterschiedliche Möglichkeiten hast, mit der Situation umzugehen. Im Umgang mit Kindern und in Bezug auf Beziehungen sind es oft so 10 bis 30 verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler machst, ist noch viel höher. Und die Frage ist nicht, ob du Fehler machen wirst. Die Frage ist nur, sind es Fehler, die qualitativ in dem Moment so gut wie möglich abgelaufen sind. Weißt du, was ich meine? Es ist ein Unterschied, wenn du gerade voll am Ausrasten bist und dein Kind voll am Ausrasten bist und du möchtest es gegen die Wand klatschen. Es ist ein Unterschied, ob du dann deinem Kind irgendwelche gemeinen Sachen sagst, die auch deine Eltern zu dir gesagt haben, oder ob du rausgehst und in Kissen schlägst. Kann das beides potenziell richtig, richtig schädlich sein? Ja. Ist es beides potenziell problematisch? Ja. Ist die Qualität von dem einen Fehler eine andere als die von dem anderen? Ja. Also, was ist der schönste Fehler, den ich in diesem Moment machen kann? Mit den Kapazitäten, die ich habe. Ich hoffe, diese Leitsätze haben dir weitergeholfen. Ich habe mir große Mühe gegeben, heute mal ganz praktisch zu sein für deinen Alltag. Wenn dir noch welche einfallen, schreib sie mir. Schreib mir auf Instagram der_kompass oder schreib mir hier unten runter auf YouTube, wenn du den Podcast auf YouTube siehst. Schreib mir mal deine Leitsätze, deine Ideen, die dich weitertragen in deinem Alltag. Ich glaube, das ist für uns alle schön, wenn wir voneinander solche Grundsätze, solche Ideen leihen können, damit sie uns gegenseitig tragen können. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Montag.